Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es um die Geburt. Keine Krankheit, sondern ein gewaltiges Ereignis. Seit Tausenden von Jahren bringen Frauen Kinder auf die Welt und trotzdem ist jede einzelne ein wahres Wunder. Ein gewaltiger Vorgang, der nie zur Routine wird und an dessen Ende dann hoffentlich ein gesunder, neuer Erdenbürger das Licht der Welt erblickt. Da erstaunt es nicht, dass es unzählige Geschichten von Geburten gibt und ebenso viele Tipps und Tricks und Warnungen und Empfehlungen. Wir wollen uns heute mit einigen davon beschäftigen in unserem Schwerpunktthema Geburt. Keine Krankheit, sondern ein gewaltiges Ereignis. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über zwei Themen. Zum einen beschäftigen wir uns mit der zweiten Auffrischimpfung gegen Corona. Also wer sollte sich womit eine vierte Impfung geben lassen? Und dann beschäftigen wir uns mit der Ernährung für die Kleinsten. Wie gesund ist Obst für das Baby? Soweit die Übersicht und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich habe zwei Experten heute bei mir in der Sendung. Einmal Frau Ulrike Gebhardt-Orthofer, sie ist Hebamme und Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes. Und Professor Anton Scharl, er ist Direktor der Frauenkliniken Amberg-Tirschenreuth-Weiden und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Beide sind Corona-bedingt nicht bei mir im Studio, sondern zugeschaltet. Jetzt checke ich mal, ob beide mich hören. Hallo, guten Tag.
Guten Morgen,
Frau Gebhardt-Orthofer, schön, Sie zu hören.
Guten Morgen, Frau Satori.
Ah, Herr Professor Scharl. Schön, dann habe ich Sie ja beide virtuell quasi bei mir in der Sendung. Sie beide haben ja schon unzählige Kindern auf die Welt geholfen. Fangen wir doch mal mit der Dame an. Frau Gebhardt-Orthofer, was ist der schönste Moment für Sie?
Also eine Geburt ist, wie Sie eingangs auch schon gesagt haben, ein gewaltiges Ereignis. Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, dass Frauen von Natur und Kinder von Natur aus die Fähigkeit haben, zu gebären und geboren zu werden. Es ist jedes Mal wie ein Wunder, dabei sein zu dürfen und zu sehen, es ist eine Frau, die gebiert und ein Kind wird geboren, ist ein kleiner Mensch mit einem eigenen Empfinden, mit einer eigenen Persönlichkeit. Es ist ein Moment der absoluten Verzauberung und auch Demut, wenn man sieht, was Frauen und Kinder so schaffen gemeinsam.
Ja. Herr Professor Scharl, was ist Ihr schönster Moment bei einer Entbindung?
Die Freude und das Leuchten in den Augen der Eltern zu sehen. Nach dieser Anstrengung zu sehen, wie glücklich sie sind und wie plötzlich alle Anstrengungen und alle Stress, vielleicht auch aller Schmerz vergessen wird, wenn das Kind in den Armen der Mutter liegt und der Papa es streichelt und seine Frau küsst, weil sie beide so glücklich sind, dass sie es geschafft sind. Das ist jedes Mal unglaublich ergreifend.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einer Frau gesprochen, die ebenfalls sehr positive Erinnerungen an ihre Geburt hat. Hören wir doch mal rein.
Bei mir lief es schnell, schmerzhaft, aber irgendwie sehr schön. Es war meine erste Geburt und in der Regel sagt man ja immer, dass die ersten Geburten ein wenig länger dauern. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte einen Blasensprung, was ja noch nicht gleich heißt Geburt, sondern ja irgendwann demnächst vielleicht mal, so wurde mir das zumindest mitgeteilt. Und dann hieß es erst mal warten, was jetzt passiert. Und nach etwa 2-3 Stunden, in denen nichts passiert war, habe ich dann leichte Wehen bekommen. Und so, dass ich dachte, ach ja, so ist das also, wenn man Wehen bekommt. Und nach einer Stunde wurden die Wehen dann so heftig, dass ich eigentlich nicht wirklich selber so mehr ein Gefühl hatte für die Situation, sondern mich dann ganz in die Hände des Personals begeben habe im Krankenhaus und dann hat es nur noch 2 weitere Stunden gedauert. Ich war eigentlich erstaunt, dass zwischen den Wehen dann doch eine Pause ist, in der man wirklich sich ganz normal fühlt. Also in der man das Gefühl hat, ich hatte so den Eindruck, warum stelle ich mich eigentlich so an? Weil es war dann wirklich ganz weg. Irgendwann später war es dann schon so, dass man da einfach so ein bisschen Augen zu und durch gedacht hat. Wenn es dann ans letztendliche Pressen geht, empfand ich es persönlich so, dass ich gar nicht so sehr pressen wollte, wie die Hebamme und die Ärztin mir das eigentlich zugerufen haben, weil ich das Gefühl habe, ich presse gegen mich selbst. Also ich hatte auch Angst vor Verletzungen. Ich hatte so das Gefühl, ich will eigentlich gar nicht so arg pressen und hatte dann so das Gefühl, ich wollte das Ganze so ein bisschen langsamer machen, als es das Team um mich rum wollte. Aber so viel Entscheidungsfreiheit, glaube ich, hat man dann doch nicht. Vielleicht hat es 10 Minuten länger gedauert durch dieses eigenverantwortliche Mitzögern. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass es dann durch dieses Pressen ziemlich heftig war oder diese Wehen, die das Pressen ausgelöst haben. Aber ich hatte immer das Gefühl, man macht das ja für einen guten Zweck. Also man weiß ja, was einen demnächst erwartet. Man ist ja guter Hoffnung, wie man so schön sagt. Und daher empfand ich das durchgehend eigentlich auch als schön oder als Vorfreude, kann man sagen, vielleicht am ehesten. Es geht dann doch irgendwie letztendlich einfach rum. Man ist in dem Moment so konzentriert und plötzlich ist es vorbei. Und dann war der Kleine da.
Und dann war der kleine Valentin da. Der kleine Kerl bezaubert mittlerweile übrigens alle mit seinem Lächeln. Krabbeln kann er wohl noch nicht, aber das kommt alles noch. Eine wirklich schöne Geburtserinnerung. Herr Professor Schaal, ist das, wie häufig ist denn das, dass alles gut geht, dass beide gesund sind, Mutter und Kind?
Wir wissen, dass wirklich eine ernsthafte Erkrankung oder Verletzung von Mutter und Kind in Deutschland eine sehr, sehr große Ausnahme ist. In allermeisten Fällen sind das Ergebnis oder das Ende einer Geburt eine gesunde Mutter und ein gesundes Kind.
Jetzt hatte die Dame eben gesagt, sie hatte ein bisschen Angst, zu doll zu pressen, da irgendwas kaputt zu machen. Greifen wir das doch gleich mal auf. Gibt es diese Gefahr, wenn man das Frau zu doll presst und dann was kaputt geht?
Eigentlich gibt es diese Gefahr nicht. Es kann bei der Geburt natürlich eine Verletzung am Damm entstehen. Das hat aber weniger mit der Gewalt des Pressens der Frau zu tun, sondern mit den Größenverhältnissen. Wichtig und gut ist es, und da passt in der Regel die Hebamme sehr, sehr gut auf, dass der Damm die Gelegenheit hat, sich langsam zu dehnen. Aber es ist nicht so, dass die Frau während der Geburt sich zu sehr darauf konzentrieren sollte, dass sie da unten alles richtig macht. Sie hat instinktiv ein Gefühl dafür, was richtig ist, und deshalb hat die Hörerin, beziehungsweise die Zuhörerin, die ihr Erlebnis berichtet hat, es eigentlich genau richtig gemacht. Sie hat zwar auf die Anweisungen der Hebamme, der Ärztin gehört oder des Arztes, hat aber instinktiv das gemacht, was sie für sich in dem Moment für richtig gehalten hat. Und wenn alles normal verläuft, wenn es dem Kind auch gut geht, dann ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Frau auch ihr eigenes Tempo vorgibt.
Mhm. Frau Gebert,
was anders ist es, wenn man die Sorge hat, dass es dem Kind nicht mehr so gut geht. Dann ist es wichtig, dann auf die Anweisungen zu hören, weil es durchaus dann eine Notwendigkeit geben kann, dass die Geburt schneller verläuft. Aber im Normalen, wenn alles gut ist, kann die Frau durchaus auf ihren Instinkt und auf ihr Gefühl hören, dann macht sie es schon richtig.
Das wäre, wenn zum Beispiel die Herztöne runtergehen von dem Baby, wenn man das Gefühl hat. Mhm. Frau Gebert Orthofer, erleben Sie das auch manchmal, dass Frauen sagen, oh nee, das ist so doll, so gewaltig, ich halte mich lieber ein bisschen zurück? Oder wie ist so Ihre Erfahrung?
Wie Professor Schaal schon sagte, haben die Frauen ein wirklich sehr gutes Gespür für ihren eigenen Körper. Und wir alle tun gut daran, die Frauen auch als Expertinnen für den Prozess, der ja in ihnen stattfindet, auch wirklich ernst zu nehmen. Es gibt Möglichkeiten der Entlastung, einfach auch Positionswechsel, dann fällt es Frauen manchmal leichter oder auch, genau, sodass man sagen kann, die Bestimmerin des Tempos ist letztendlich die Frau gemeinsam mit dem Kind. Das trägt auch seinen Teil dazu bei. Und wenn Kolleginnen und Ärztinnen anhalten zum Mitschieben. Mhm. Also das Wort Pressen verwenden wir eigentlich auch gar nicht mehr in der Geburtshilfe, sondern ist tatsächlich ein Schieben, das von Grund aus beckenbodenschonender ist. Dann ist es auch viel Motivation für die Frau. Mhm. Und das ist häufig auch der Hintergrund, weshalb man das macht. Und wir verlassen uns natürlich darauf, auf die Kompetenz der Frauen ihren zu spüren, wie viel Druck jetzt einfach auch angesagt ist. Mhm. Herr Schaal sagte es schon, sie braucht keine keine Angst davor zu haben, ihrem Bedürfnis zu folgen. Und das wird ja auch immer mehr anerkannt, dass die Bedürfnisse von Frauen und Kind in den Mittelpunkt unseres Handelns gehören. Und ich fand die zwei Berichte wirklich gerade sehr schön, weil ein Aspekt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, man hat bei beiden Frauen den Stolz gehört. Also so eine Geburt
ist... Es war nur ein längeres Interview, das zusammengeschnitten war.
Mich einmal sich nach einer anderen Stimme angehört. Ja, in der Tat, ja, umso schöner. Also man hat bei beiden Interviewteilen dieser einen Mutter sehr stark gehört, wie stolz sie darauf ist, was sie gemeinsam mit ihrem Kind gemacht hat. Und das ist genau das, was auch sehr schön ist, in der Geburtshilfe zu erkennen, dass es ein Prozess ist, aus dem Frauen und Kind gestärkt hervorgehen können. Sie sind stolz auf das, was sie geleistet haben. Es ist wirklich eine großartige Leistung und sollte sie wirklich in ihr ganzes Leben lang begleiten, diese Kraft, die sie aus diesem Prozess schöpfen.
Ein gewaltiges Ereignis. Jetzt kann man aber nicht drum herum reden. Das sagen, glaube ich, auch die Frauen, die eine sehr schöne Geburt hatten. Das ist mit Schmerzen verbunden. Also das ist keine Kleinigkeit. Das sind schon heftige Schmerzen. Man ist erstaunt, dass es dann doch meistens besser durchgeht. Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn eine Frau sagt, das ist mir zu viel, ich fühle mich völlig überwältigt? Herr Professor Schaal, was gibt es da?
Es ist wichtig, dass die Frauen nicht das Gefühl haben, eine Geburt ist nur dann gut, wenn sie ohne jede Schmerzlinderung die Geburt vollbracht haben. Entscheidend ist, dass sie eine gute Erinnerung haben und entscheidend ist, dass ein gesundes Kind geboren wird. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Schmerzlinderung, angefangen von Akupunktur über medikamentöse Möglichkeiten. Dann gibt es letztendlich auch die Möglichkeit einer Regional- oder Lokalanästhesie. Regionalanästhesie meint, dass die Schmerzbahnen, die den Schmerz aus dem Beckenboden zum Gehirn leiten, dass die geblockt werden, so ähnlich wie der Zahnarzt das auch macht, sodass zwar nach Möglichkeit noch das Gefühl für den Beckenboden und für das Pressen vorhanden ist, aber dass der Schmerz deutlich gemindert wird. Das kann man zum Beispiel auch erreichen durch eine Periduralanästhesie, das heißt eine lokale Schmerzblockade in der Nähe des Rückenmarks, sodass die Schmerzfasern vorübergehend blockiert werden.
Das ist die sogenannte PDA. Also oft, wenn junge und werdende Eltern sich unterhalten, dann geht es um die PDA. Würdest du das machen oder nicht? Jetzt mal die Frage an die Hebamme, was würden Sie denn sagen, Frauen, die darüber berichten, dass sie eine hatten oder nicht hatten, was würden Sie einer Frau dazu sagen?
Wenn Sie mir berichten nach der Geburt, Sie hatten eine PDA?
Ja, oder was würden Sie jetzt aufgrund dessen, was Frauen Ihnen berichtet haben, nach Ihren Erfahrungen, was würden Sie dann einer Frau sagen unter der Entbindung, die sagt, nee, jetzt möchte ich aber eine PDA?
Also es ist in der Tat so, wie Professor Schaal sagt, eine Geburt ist schmerzhaft. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das ist ja auch ein positiver Schmerz. Ich möchte gerne noch ergänzen, eine Geburt hat auch viel mit sich geborgen fühlen, Kontrollverlust, diesen Kontrollverlust zuzulassen, zu tun. Und in diesem Zustand schütten Frauen auch das körpereigene Hormon Endorphine aus, was auch als Schmerzmittel wirkt. Wenn das alles nicht reicht und eine Frau für sich entscheidet, sie braucht ein anderes Schmerzmittel, dann ist es ihr Weg gewesen, das Kind zu kriegen. Und das ist für sie richtig. Es gibt bei der Geburtshilfe vom Verhalten der Frau her kein richtig und falsch. Das ist mir wichtig, dass das die Frauen einfach wissen. So wie sie die Geburt erleben, ihr Empfinden, ihre Bedürfnisse sind in dieser Situation sehr richtig. Sie hat die Fachleute dabei, die sie bei ihren Entscheidungen unterstützen. Und am Ende ist es so, dass die Frauen hervorragendes, großartiges geleistet haben, gemeinsam mit ihrem Kind, auf das sie stolz sein können. Und das macht man nicht am Schmerzmittelbedarf fest. Das eigentliche Wunder geschieht ja auch schon echt noch viel früher. Ne? Da ist ein Mensch entstanden im Körper einer Frau.
Geburt. Keine Krankheit, sondern ein gewaltiges Ereignis. Das ist heute unser Thema und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere beiden Experten. Das sind heute Frau Ulrike Gebhardt-Orthofer, Hebamme und Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes, und Professor Anton Scharl, Direktor der Frauenkliniken Amberg-Tirschenreuth-Weiden und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Wenn Sie Fragen stellen wollen, rufen Sie an. Hier ist die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. PDA ist ein so ein Thema, was viele junge werdende Eltern beschäftigt. Das andere ist das Thema Kaiserschnitt. Das ist auch ein Thema, was oft zu sehr emotionalen Meinungsäußerungen führt, sehr bestimmten Meinungsäußerungen. Herr Professor Scharl, wann ist es denn angesagt, einen Kaiserschnitt zu machen?
Es gibt medizinische Gründe, einen Kaiserschnitt zu machen. Das können immer dann Situationen sein, wenn man weiß, dass die Geburt auf normalem Wege nicht zu Ende geht. Es kann schon vor der Geburt feststehen, wenn bestimmte Erkrankungen der Frau bestehen oder wenn zum Beispiel nach Verletzungen der Gebärmutter ein höheres Risiko besteht, dass die Gebärmutter bei der Geburt nicht intakt bleibt, dann kann man einen Grund sehen, einen Kaiserschnitt zu machen. Und es kann während der Geburt entstehen, dass man sieht, dass entweder die Mutter, was seltener passiert, oder das Kind nicht ausreichend in der Lage ist, die Geburt, die auch beide sehr, sehr anstrengend ist, gesund zu überstehen. Man wird dann bei der Geburt sehen, dass es zum Beispiel dem Kind nicht gut geht. Sie haben die Herztöne erwähnt. Und wenn man dann, wenn man sich vergewissert hat, dass es tatsächlich einen ungünstigen Effekt für das kindliche Befinden ausdrückt, dann gibt es einen Grund, einen Kaiserschnitt zu machen, um zu verhindern, dass entweder Mutter oder Kind Schaden nimmt. Dann gibt es noch die Situationen, die zunehmend häufiger werden, dass Frauen von vornherein sagen, ich möchte aber einen Kaiserschnitt haben. Das hat viel mit Ängsten und Sorgen zu tun. Ich denke, auch da ist es wichtig, dass man den Frauen nicht das Recht abspricht, über ihren eigenen Körper zu entscheiden und zu entscheiden, wie sie die Geburt stattfinden lassen wollen. Aber es ist wichtig, dass die Frauen gut aufgeklärt werden, dass auch versucht wird, ihre Ängste zu nehmen. Denn so manche Frau, die vor einer normalen Geburt Angst hat und deshalb für einen Kaiserschnitt plädiert, kann dann, wenn man sie beruhigen kann, wenn man ihre Ängste nehmen kann, wenn man Verständnis für sie entwickelt, entscheidet sich dann doch für eine normale Geburt. Und letztendlich, wenn es möglich ist, ist eine normale Geburt immer der bessere Weg als ein Kaiserschnitt.
Frau Gebhardt-Orthofer, haben Sie da schon öfters Gespräche geführt mit werdenden Müttern, die sagen, nee, ich mache lieber einen Kaiserschnitt, dann ist alles kontrolliert?
Also in der Tat ist in vielen Diskussionen, auch in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, wird häufig der Eindruck erweckt, dass der Kaiserschnitt die sicherste Art ist, ein Kind für ein Kind geboren zu werden, für die Frau zu gebären. Professor Scharl, finde ich, hat es sehr gut dargestellt. Ein Kaiserschnitt ist auch wirklich ein großer Eingriff in den natürlichen Prozess, der in der Regel wirklich gut verläuft. Und deswegen sind solche Gespräche auch nicht ganz selten. Aber es ist so, wie Professor Scharl sagt, wenn man sich die Zeit nimmt, die Frauen wirklich objektiv über informiert, sie evidenzbasierte Informationen zur Verfügung gestellt kriegen, dass viele sich dann doch tatsächlich für die Spontangeburt entscheiden, es zumindest probieren und häufig ist dann wirklich auch das Kind normal geboren wird. Es bleiben ganz wenige, die sich dann trotzdem für den Kaiserschnitt entscheiden wollen und da liegen häufig Gründe vor, die wir als Geburtshelfer und Geburtshelferinnen nicht erkennen können. Und aber auch da, klar, die Frau ist die Herrin über ihren Körper. Das ist einfach so. Man muss nur aufpassen, dass dieses selbstbestimmte Entscheiden nicht ein zu unkritisches, freiwilliges sich Lifestyle-Entwicklungen ergebende wird. Aber das ist in der Regel in der Schwangerschaft, das dauert ja auch 9 Monate lang,
man hat wirklich Zeit, sich zu erkundigen.
Genau.
Und wirklich dann auch und die Vor- und Nachteile mit dem Arzt, der Ärztin, der Hebamme zu besprechen.
Genau, und in der Regel, wenn Arzt und Hebamme da in die gleiche Richtung informieren und auch vertrauensvoll zusammenarbeiten, dann kann die Frau sich da häufig drauf einlassen. Und das ist wirklich auch gut so und schön mitzuerleben.
Was sind denn so häufige Ängste von Eltern, von jungen Eltern? Also vor allen Dingen den Müttern, aber vielleicht auch den Vätern. Was ist so das, was sie am meisten drückt? Können Sie da sowas benennen?
Naja, es sind tatsächlich die Schmerzen, die Angst aber auch vor körperlichen Veränderungen durch die Geburt und das, was häufig auch genannt wird, sind vorbereitet, wenn was passiert, dann ist das schon gemacht. Also das ist wirklich so eine Vorwegnahme häufig von Dingen, die unter Umständen eintreten, aber in den allermeisten Fällen gar keine Rolle spielen. Wenn man das die Zeit der Schwangerschaft nutzt, um hier ein realistisches eine realistische Vorstellung von Geburt zu erzeugen, dann klappt es häufig doch, dass Frauen sich für die normale Geburt entscheiden. Und wichtig ist dabei, dass wir die normale, natürliche Geburt als Norm nehmen und die Besonderheiten, die sie mit sich bringt, auch nicht nur als Vorteile preisen, sondern als das, was sie sind. Sie sind natürliche Prozesse, die für beide, für Mutter und Kind, eine Extremsituation darstellen, die beide jedoch auch in den allermeisten Fällen aus sich heraus selber bewältigen können und die aber eine wachsame Begleitung bedürfen. Und dann klappt das, den Kaiserschnitt auch als das darzustellen, was er ist. Ein Eingriff, der nicht verharmlost werden darf, der aber tatsächlich auch betrachtet werden muss als wichtige Errungenschaft, die Leben retten kann für Mutter und Kind.
Sicherlich ein Grund dafür, dass wir eine geringere Kindersterblichkeit haben oder Muttersterblichkeit als vor langer Zeit.
Genau, aber für beide auch eine Notlösung ist.
Hier sind wir in der Sprechstunde vom Deutschlandfunk mit dem Thema Geburt. Keine Krankheit, sondern ein gewaltiges Ereignis. Und Sie können jetzt Ihre Fragen stellen an unsere Experten, an Frau Ulrike Gebhardt-Orthofer, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes und Professor Anton Schaal, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wir haben ja eben über den Kaiserschnitt gesprochen und auch über die PDA, wie sie oft genannt wird, diese bestimmte Form der Anästhesie. Da wollte ich noch mal zu einem Aspekt der PDA einfach eine Information hinterher schieben, Herr Professor Schaal. Wenn die PDA gemacht wird, also diese Betäubung hinten im Rückenmark, kann die Mutter denn trotzdem noch die Geburt mitbekommen?
Bei der Periduralanästhesie, der PDA, findet eine Blockierung der ins Gehirn zuleitenden Nervenbahnen statt. Das heißt, die Schmerzempfindung wird ausgeschaltet. Mhm. Die Mutter ist aber bei vollem Bewusstsein. Sie ist wach und sollte sich, wenn es gut gelegt wird, auch durchaus bewegen können. Mhm. Und sie ist auch in der Lage zu pressen. Also nur der Schmerz wird ausgeschaltet. Alle anderen Sinnesempfindungen sollen erhalten bleiben.
Also kriegst du jetzt trotzdem noch weiter mit. Und wie ist es bei einem Kaiserschnitt? Wenn man vorher schon plant oder wenn man unter der Entbindung merkt, nee, das läuft jetzt nicht gut, wir machen dann doch gleich mal einen Kaiserschnitt, kann die Mutter dabei wach bleiben?
Kaiserschnitte werden heute meistens auch in dieser Rückenmarksnarkose durchgeführt. Das heißt, als rückenmarksnahe Blockade der Nervenbahnen bei vollem Bewusstsein. Das ist fast immer möglich und wird auch bei den allermeisten Fällen so durchgeführt, dass die Mutter wach ist beim Kaiserschnitt und nur der Schmerzempfindung im Bauch ausgeschaltet ist.
Und der Vater, kann der auch dabei sein dann?
Der Vater kann in den meisten Kliniken dabei sein. Man muss allerdings wissen, dass das immer eine Absprache erfolgen muss mit dem im Kreißsaal anwesenden Ärzten und Pflegepersonal, dass die sich auch wohl damit fühlen, dass der Vater dabei ist. Ich kenne ja aber ehrlich gesagt keine Klinik, bei der das nicht möglich ist. Ausnahmen sind immer Notfallsituationen, wenn es sehr, sehr schnell gehen muss. Und Ausnahmen sind natürlich jetzt auch die Corona-Pandemie, in der es häufig so war, dass die Väter dann doch nicht mit den OP kommen konnten. Aber wenn diese Situation nicht gegeben sind, ist sicherlich in den meisten Kliniken ist möglich, dass der Vater beim Kaiserschnitt dabei ist.
Ja, die Pandemie, man kommt nicht drum herum. Sie beeinflusst alles und auch eben gerade am Anfang, im ersten Jahr, als man noch nicht so routiniert war im Umgang mit dem Virus und es auch noch keine Impfung gab, da war das ja schon ein harter Schlag für viele, viele Hebammen, viele geburtshelfenden Ärzte und Ärztinnen und auch Kliniken. Frau Gebhardt-Orthofer, wie haben Sie denn die Zeit erlebt der Pandemie bisher?
Also die Pandemie hat uns ganz deutlich noch mal vor Augen geführt, dass Gesundheitspolitik den Start ins Leben nicht auf dem Schirm hatte. Die Geburtshilfe wurde bei vielen Corona-Schutzmaßnahmen zunächst tatsächlich vergessen. Also die Hebammenleistungen, freiberufliche Hebammen waren überhaupt mit gar nichts bedacht. Wir hatten zunächst keinen Anspruch auf persönliche Schutzausrüstung, nicht auf Kindernotbetreuung. Wir waren bei der Testverordnung nicht berücksichtigt als freiberufliche Berufsgruppen. Hm. Die Kolleginnen in Kliniken waren da häufig über die Krankenhäuser und die Leiter mit dabei. Aber das hat uns tatsächlich sehr vor Augen geführt, dass man den Beginn des Lebens nicht auf dem Schirm hatte. Und das war zunächst, hatten wir großes Verständnis dafür, weil wir ja schon sehen, dass ganz viele schlimmere Situationen auf Intensivstationen waren. Aber auch die Geburtshilfe hat wirklich stark gelitten. Es ist viel komplizierter geworden, die Frauen zu betreuen. Die Infektionsschutzmaßnahmen haben die Betreuung sehr viel aufwendiger gemacht und auch in den Kreissälen war das wirklich sehr, sehr spürbar.
Ich meine, muss man auch sagen, dass gerade am Anfang, in dem ersten halben Jahr oder in dem ersten Jahr, es gab noch keine Impfungen. Alle, gerade am Anfang konnte man das gar nicht einschätzen, das Virus. Wenn man sich mal überlegt, wie der erste Lockdown in Deutschland, wie alle wirklich zu Hause geblieben sind, weil sie so eine Angst hatten vor dem Virus, was sich ja nun wirklich auch verändert hat. Man hat ja doch mehr Erfahrung. Inzwischen gibt es auch Masken für jeden, der sie tragen möchte.
Genau.
Wie war denn das? Es durften ja zum Teil dann auch, glaube ich, Väter nicht mit bei der Geburt sein. Wie sehr hat das den Frauen gefehlt? Wie sehr haben sie das empfunden?
Wir haben ja schon lange vor Corona wirklich eine prekäre Personalsituation in den Krankenhäusern, in den Kreissälen. Das betrifft die Hebammen, das betrifft aber, so denke ich, auch das ärztliche Personal sehr. Und das hatte tatsächlich zur Folge, dass wenn die Begleitperson nicht mit durfte, dass die Frauen wirklich alleine waren. Und wenn man dann bedenkt, eine Geburt ist zwar ein total natürlicher Prozess, der meistens gut geht, aber der doch eine enge Begleitung braucht, dann ist es schon echt ein untragbarer Zustand, dass wir hier keine andere Lösung gefunden haben, um es Vätern meistens doch zu ermöglichen, bei der Geburt dabei zu sein.
Ja. Herr Professor Schaal, aber inzwischen ist es doch anders, oder? Da denke ich mir, kann man da routinierter, also besser ja, mit umgehen, mit Testen und so?
Eigentlich einer der positiven Aspekte der Pandemie, dass vielen, die bisher das nicht so auf dem Schirm hatte, in der Politik, aber auch in der Krankenhausleitung bewusst geworden ist, dass die Geburt und die Schwangerschaft etwas ganz Besonderes ist, was eigentlich mit keiner anderen Bereich und mit keiner anderen Maßnahme im Krankenhaus vergleichbar ist. Dass nämlich hier erstens in der Regel gesunde Menschen da sind und dass es ein Familienereignis ist. Frau Gebhardt-Orthofer hat zu Recht gesagt, dass der Vater oder der Partner oder die Partnerin eine wichtige Bezugsperson sind, die helfen kann. Man darf aber auch den emotionalen Aspekt nicht vergessen. Der Geburt eines Kindes ist eigentlich das wichtigste Ereignis in der Familie. Und da einen Teil davon auszuschließen, bedeutet nicht nur, dass man diesen Teil dieses Erlebnisses beraubt, sondern dass man auch die Intimität und die Vertrautheit, die in der Familie herrscht, im Prinzip durchbricht. Und wir sind zurückgeworfen worden in Zeiten der 50er Jahre, als die Väter bei der Geburt noch rauchen, draußen beim Kreißsaal warten müssen. Also das hat sich Gott sei Dank, das ist Gott sei Dank ins Bewusstsein gebracht worden, dass eine Geburt, ein ganz besonderes Ereignis stattfindet und dass da Partnerinnen und Partner der Gebärer nicht ausgeschlossen werden dürfen. Das ist eine der positiven Effekte, die ich jetzt in der Pandemie gesehen habe.
Wir haben eine Hörerin, Frau Schneider. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Hallo. Sie hatten eine Frage?
Ich habe mir den Beitrag der ersten Dame angehört, die Dame, die ihre Geburt beschrieben hat. Und auch in der Sendung wurde ja gesagt, die Geburt sei ein selbstbestimmter Akt. Die Frau solle Herrin ihres Körpers sein. Ich kann sagen, das war bei mir in keinster Weise gegeben. Im Gegenteil, es war gar nicht selbstbestimmt. Ich habe vor 3 Jahren eine Tochter bekommen. Ich wurde eingeleitet mit Cytotec. Und man hat mich nicht aufgeklärt gehabt, was das bedeutet. Inzwischen ist es meines Wissens ja auch gar nicht mehr erlaubt. Das war damals schon ein Off-Label-Use. Das kann einen sogenannten Venensturm verursachen. Soweit ich weiß, sogar Uterusrupturen. Mir hatte man im Krankenhaus lediglich gesagt, das kann ein wenig stärkere Wehen machen. Das war alles. Ich wusste gar nicht, was ich da unterschreibe. Und hätte ich es gewusst, hätte ich es niemals getan. Es ging von 0 auf 100 los. es war unaushaltbar. Also da war nichts mehr mit Atmen oder Positionswechsel. Mir wurde 4-mal die PDA aufgespritzt, ohne dass das irgendeinen Infekt hatte. Es war dann so, dass ich nach 12 Stunden schlimmster Schmerzen quasi um den Kaiserschnitt gebettelt habe. Da wurde mir dann immer noch gesagt, stellen Sie sich doch nicht so an, was ich als Unding empfunden habe. Und dann hat man mich immer noch 3 Stunden quasi unter schlimmsten Qualen, wo ich um Hilfe gebrüllt habe, warten lassen, bis dann endlich der Kaiserschnitt kam. Es war absolut traumatisch. Ich finde, sowas darf man nicht machen. Und ich glaube, es ist keine Seltenheit, dass die Realität bei Frauen auch so aussehen kann und dass das kein schönes Erlebnis ist. Im Gegenteil, bei mir ist es so, dass ich eigentlich deswegen kein zweites Kind mehr wollte, und sollte ich mich doch nochmal entscheiden, dann würde ich das nur mit einem geplanten Kaiserschnitt tun. Und meine Frage ist auch, wie kann das sein, dass man nicht aufgeklärt wird über Zytotec? Kann das Folgen machen bei einer zweiten Schwangerschaft?
Das ist ein spezielles Medikament, ja, für unsere Hörer, das ist ein spezielles Medikament, ja, das die Wehen einleitet. Jetzt haben wir eine etwas unglückliche Situation. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt kommen noch mal die Nachrichten. Danach werden wir aber auf jeden Fall auf Ihren Fall eingehen. Ich möchte aber jetzt schon mal sagen, das ist natürlich eine, das tut mir sehr leid, dass das so eine harte Entbindung gewesen ist für Sie und Sie sich da auch so gar nicht, gar nicht selbstbestimmt fühlen konnten. Es ist ein jedes Mal ein Risiko, so eine Geburt. Auf jeden Fall. Wir werden, aber Sie haben sehr viele Themen angerissen. Das Wehen einleiten und auch dieses Selbstbestimmte. Wir werden die auf jeden Fall nach den Nachrichten gleich nochmal weiter besprechen. Also ich sage jetzt schon mal vielen Dank für Ihren Anruf. Und sagen Sie noch einmal, wie Ihre Tochter heißt, damit wir mit etwas Schönem enden.
Die Henrike.
Henrike. Und ist eine ist ein Wirbelwind, ist ein
absolut
schönes. Ja, also das ist auch gut, dass dann die Henrike dabei rausgekommen ist. Vielen Dank nochmal für Ihre Anregung. Und wie gesagt, wir werden die gleich aufnehmen nach den Nachrichten.
Alles klar. Ja. Danke. Wiederhören.
Wiederhören. Willkommen in der Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es um die Geburt. Keine Krankheit, sondern ein gewaltiges Ereignis. Zu Gast bei mir in der Sendung sind Frau Ulrike Gebhardt-Orthofer, sie ist Hebamme, und Professor Anton Schaal, er ist Direktor der Frauenkliniken Amberg-Tirschenreuth-Weiden. Sie werden gleich Ihre Fragen beantworten. Dazu rufen Sie am besten an unter der 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Direkt nach der Entbindung, wenn die Mutter sich erschöpft zurücklehnt, dann wird der neue kleine Mensch untersucht. U1 heißt diese Untersuchung, ist ja die allererste. Und dabei geht es auch um den Apgar-Score. Was das ist, dieser Apgar-Score, was das bedeutet, was da genau untersucht wird, das weiß Professor Angela Köninger. Sie ist Direktorin und Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die Kuno-Klinik St. Hedwig Krankenhaus, Barmherzige Brüder in Regensburg und Professorin an der Uni Regensburg. Frau Professor Köninger, guten Tag.
Guten Morgen.
Hallo.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Frau Satori, ich freue mich sehr, heute Ihnen zur Verfügung stehen zu dürfen zur Beantwortung einiger Fragen
zur
U1.
Genau, die U1. Ganz am Anfang, schon geht's los mit dem Testen. In den Filmen ist das immer so, dann hört man diesen lauten Schrei von dem Neugeborenen und alle lehnen sich erleichtert zurück. Die Ärzte, die Ärztin, die Hebamme, die Mutter. Ist das in der Realität auch so? Also wie wichtig ist dieser erste Schrei?
Ja, also dieser erste Schrei, der ist tatsächlich unglaublich wichtig, weil er signalisiert, dass ganz viele Anpassungsmechanismen auf diesem Weg vom Mutterleib auf diese Welt funktionieren. Das Kind kann atmen, das Kind reagiert auf die Reize, denen es plötzlich ausgesetzt ist. Man muss sich vorstellen, das ist wie wenn man aus einer Dusche kommt und sich nicht abtrocknen kann. Das Kind kommt aus einem feuchten Milieu, 37 Grad, Körperwärme der Mutter, und plötzlich wird es kalt und das Kind ist feucht. Das heißt, es bekommt einen Schrecken, es sieht zum allerersten Mal Licht und ganz viele reflektorische Mechanismen werden hier aktiviert, und der Schrei ist sozusagen ein Indiz, dass ganz vieles funktioniert, dass das Baby auf der Welt angekommen ist, und natürlich vor allem auch dieser Schrei signalisiert, dass die Lungenbläschen sich öffnen. Ja, die Lunge ist nämlich im Mutterleib sozusagen noch wie so ein verklebter Schwamm, den man dann ins Wasser wirft und dann aufgeht. So ist es, wenn das Baby auf die Welt kommt und schreit, dann geht die Luft in die Lunge hinein, und damit ist auch sichergestellt oder zumindest der erste Schritt getan, dass das Baby über die Luft Sauerstoff bekommen kann. Mhm. Deshalb ist dieser Schrei tatsächlich für uns immer ein ganz wichtiges Zeichen, dass dieses Kind gut auf dieser Welt angekommen ist.
Ist ja auch so schön eindeutig, ne? Lauter Schrei und alle denken, super. Aber Sie untersuchen ja noch mehr. Also Sie sagen ja nicht, das reicht, der kann gut schreien, sondern da werden ja noch andere Sachen untersucht. Was wird da noch gemacht in der U1?
Genau. Also dieser Abgaschor, den Sie vorhin angesprochen haben, der geht zurück auf eine Kinderärztin, die hieß Virginia Apgar. Ne? Aber das war tatsächlich ihr Name, eine Amerikanerin. Aber trotzdem steht jeder Buchstabe für ein Kriterium, was wir untersuchen. Ne? Da ist also die Atmung dabei. Wir messen auch die, oder wir beobachten, wie häufig atmet das Kind. Ne? Hat es eine normale Atemfrequenz? Man schaut nach dem Puls, also nach der Herzfrequenz. Man schaut nach dem Grundtonus, also wie hält das Kind die Arme? Sind die ganz schlaff oder sind die in einer gewissen natürlichen Spannung, Bewegung? Mhm. Wir schauen auch auf die Hautfarbe. Also ist das Kind blass oder ist es bläulich oder ist es eben schön rosig? Ne? Und dann, wie gesagt, das R steht dann für die Reflexe. Also verzieht das Kind das Gesicht, bewegt es die Ärmchen, reagiert es auf Bewegung? Also diese fünf Komponenten sind in diesem Abgaschor drin und man vergibt dann immer jeweils ein oder zwei Punkte nach einer Minute, nach fünf Minuten und nach 10 Minuten.
Um zu sehen, wie sich das entwickelt, weil vielleicht das eine Kind am Anfang noch nicht so eine schöne Hautfarbe hat, aber dann kommt die mit ein, zwei Minuten. Oder warum machen Sie das mehrfach?
Genau, der 5-Minuten-Abgar, das ist eigentlich so ein bisschen der allerwichtigste Wert. Während der 1-Minuten-Abgar, der zeigt erstmal, okay, das Kind ist angekommen, aber nach 5 Minuten zeigen sich dann vielleicht doch ein bisschen Probleme. Zum Beispiel, wenn noch Wasser auf der Lunge ist und das Kind es dann doch nicht schafft, dauerhaft, also über Minuten selber zu atmen, selber die Luft in die Lunge einzusaugen, ne, dann sieht man nach wenigen Minuten eben schon, oh, da gibt es ein Problem, das Kind muss sich anstrengen. Man sieht das dann zum Beispiel auch am Mund, wird der bläulich, man sieht es an der Nase, man nennt das Nasenflügeln, ja, und man merkt, oh, das Kind muss aber ordentlich hier die Luft einsaugen, ja, um sich zu oxygenieren, also um Sauerstoff in den Körper hineinzubekommen. Und das sieht man manchmal eben auch erst nach ein paar Minuten. Oder wenn ein Kind sehr gestresst war durch den Geburtsvorgang, ne, da merkt man manchmal dann auch nach wenigen Minuten, das ist doch so erschöpft und schafft es nicht, seinen Körpertonus optimal zu halten und wird wie so, ja, fällt in eine Art Müdigkeit hinein und braucht dann auch entsprechend Unterstützung.
Das heißt, die ersten Minuten sind da schon auch entscheidend?
Die sind sehr entscheidend, vor allem in der Frage, braucht das Kind Unterstützung oder kommt sie ja so ganz allein zurecht? Das sind die ersten 30 Minuten, in denen man eben auch diese U1 durchführt. Das ist so die Zeit, wo man schaut, braucht das Kind Unterstützung, braucht es einen Doktor oder kommt es ganz von alleine hier auf dieser Welt zurecht?
Es wird ja auch dem Baby ein kleiner Blutstropfen abgenommen oder vielleicht sogar zwei und der wird untersucht. Worauf?
Genau, also diese Blutstropfenuntersuchung, die findet noch nicht am Anfang statt, sondern eigentlich erst frühestens nach 36 Stunden. Und es ist ein Stoffwechselscreening, ein Neugeborenen-Screening. Das gibt es schon seit über 50 Jahren, fing mit einigen wenigen Tests an. Mittlerweile sind da schon Tests im zweistelligen Bereich drunter. Da werden bestimmte Stoffwechselerkrankungen gescreent. Screening heißt ja immer, ich untersuche in einem Kollektiv, suche ich nach einer seltenen, aber schwerwiegenden Erkrankung, die ich so auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennen kann. Ja. Und es gibt eben Stoffwechselerkrankungen, wo das Kind Stoff A in Stoff B umwandeln muss, zum Beispiel über die Leber, zum Beispiel ja, die Galaktose, das ist ein Zucker, ne, was das Kind umwandeln muss. Und manchmal gibt es eben angeborene Defekte und man sieht dann nach 1-2 Wochen, dass das Baby hier ein Problem hat und dann ist es häufig schon zu spät. Das heißt, man sucht nach Untersuchungen, die man erkennen möchte, bevor sie sich manifestieren, bevor sie dem Baby schaden. Und im Mutterleib ist es eben so, dass der Stoffwechsel, die Ernährung in erster Linie vom Mutterkuchen übernommen wird. Das heißt, es sind Funktionen, die man vorgeburtlich meistens oder noch gar nicht erkennen kann, Störungen, die man vorgeburtlich nicht erkennen kann, die aber sich innerhalb der ersten Lebenstage oder Monate, Wochen manifestieren und wenn sie dann eben zum Vorschein kommen, oft dann doch schon so fortgeschritten, so schwerwiegend sind, dass das Leben des Kindes auch in Gefahr ist. Das sind seltene Erkrankungen, die man untersucht. Man findet ungefähr bei einem von 1000 Kindern eine Auffälligkeit, aber wenn man eben das übersehen würde, würde man Gefahr laufen, dass man eben zu spät ist mit der Diagnostik. Ja. Und dafür ist dieses Screening da, um frühzeitig seltene, schwerwiegende Erkrankungen zu erkennen.
Und dann auch zu behandeln. Ein kräftiger Schrei des Säuglings direkt nach der Entbindung ist schon mal ein gutes Zeichen, aber Ärzte und Ärztinnen untersuchen noch einige andere Merkmale und Reflexe des Babys. Was genau und warum das wichtig ist, darüber sprach ich mit Professor Angela Königer, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Regensburg. Vielen Dank, Frau Professor Königer. Noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Wir hatten direkt vor den Nachrichten eine Hörerin, die angerufen hatte, die ihre Geburt als ziemlich schrecklich, muss man mal sagen, empfunden hat. Und unter anderem erwähnte sie ein Medikament. Ich glaube, das Wichtige ist aber, dass sie gesagt hat, dieses Medikament leitet die Wehen ein. Zytotex, das Medikament, das sie erwähnt hat, ist ja ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht ins Detail zu gehen. Wichtiger wäre mir, dass wir nochmal angucken, Herr Professor Schaal, vielleicht fangen Sie mal an. Wie ist das mit dem Wehen einleiten? Wann wird das gemacht?
Normalerweise geht die Geburt von selber los. Es gibt aber Situationen, in denen wir darauf nicht warten wollen. Zum Beispiel, weil wir wissen, dass bei einer bestimmten Grunderkrankung der Frau zum Ende der Schwangerschaft ein Risiko besteht, dass die Versorgung des Kindes nicht mehr ausreichend gewährleistet ist. Und dann macht es Sinn, die Geburt einzuleiten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Geburt früher losgeht, als es natürlicherweise passieren würde. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Das sind mechanische Möglichkeiten, bei denen man den Muttermund etwas erweitert und das führt dann reflektorisch dazu, dass Wehen ausgelöst werden. Es gibt auch medikamentöse Möglichkeiten mit sozusagen körpereigenen Hormonen, die an den Muttermund oder in die Scheide gebracht werden oder auch geschluckt werden, die dann dazu führen, dass einmal der Gebärmutterhals, das heißt der Muttermund, weich wird und dehnbar ist und dass dann auch Wehen ausgelöst werden. Wichtig ist aber, und das kam zum Ausdruck bei der Hörerin, die über Geburtserlebnis berichtet hat, dass da ein ganz, ganz intensives Gespräch mit der Schwangeren stattfindet, dass die Schwangere versteht, was man macht, warum man es macht und dass auch mit ihr abgesprochen wird, was für sie ganz persönlich der beste Weg wäre, um diese Geburt einzuleiten, wenn die Einleitung denn nicht zu vermeiden ist.
Ist es denn so, dass wenn eine Geburt eingeleitet wird, also die Wehen irgendwie, also quasi man den Körper antippt, damit das jetzt losgeht mit den Wehen, dass die dann auch heftiger werden, als wenn die eine Geburt von alleine startet?
Das kann man so nicht sagen. Es hängt natürlich, wenn man jetzt medikamentös einleitet, immer davon ab, in welchen Abständen, welche Dosierung man das macht. Aber das Ziel ist eigentlich, dass der Geburtsvorgang dann, die Wehentätigkeit nach der Einleitung genauso stattfindet, wie es natürlicherweise auch passieren würde. Und es ist nicht notwendigerweise so, dass die Wehen immer schlimmer sind bei einer Einleitung, wie im Vergleich, wenn nicht eingeleitet wird. Es ist überhaupt sehr schwierig, zwischen verschiedenen Menschen, zwischen verschiedenen Geburten zu entscheiden, wann die Wehen heftiger sind als bei der anderen. Also man weiß ja auch nicht, wie die Geburt gelaufen wäre, ohne dass eingeleitet wird. Aber wichtig ist, dass man wirklich ein sehr individuelles Management mit der Patientin bespricht und dass man individuell die Dosierung oder auch den Weg der Einleitung bespricht und plant.
Das war ja anscheinend auch, was die Dame erzählt hat, lief das sowieso nicht ideal, ihrer Meinung nach, dass sie sich da wenig eingebunden fühlte und wenig beachtet. Das kann immer auch mal schlecht laufen. Wichtig ist vielleicht, dass man dann wirklich von jemandem begleitet wird, der dann auch einspringt und dass man sich irgendwie Gehör verschafft. Frau Gebhardt-Orthofer, kennen Sie solche Situationen?
Also wenn ich sowas höre, wie die Hörerin gerade berichtet hat, das geht mir wirklich echt sehr ans Herz. Man hört es immer wieder. Es ist in der Tat echt ein Armutszeugnis, dass wir in unserem reichen Land es zulassen, dass Frauen unter der Geburt traumatisiert werden. Wichtig ist mir an der Stelle nochmal ein Augenmerk darauf zu legen, dass wir uns vor dem allerersten, was wir tun, gut überlegen, ob es denn wirklich zu diesem Zeitpunkt sein muss. Herr Schaal sagte das auch schon, weil was wir hier sehen, ist, dass was gegeben wird und das auch negative Auswirkungen haben kann. Und wir sagen immer, man muss unheimlich viel wissen in der Geburtshilfe, um wenig zu tun. Und für mich hat es sich auch ein bisschen so angehört, als hätte man die allererste Intervention hier einfach Anlass erklären müssen.
Jetzt müssen wir immer, genau, das ist der Punkt, den ich in jeder Sendung sage, weil wir eine Medizinsendung sind, wir können natürlich hier wir kennen die Fälle immer nicht. Sie haben ja gar keine Unterlagen davor liegen, deswegen können hier keine Diagnosen gestellt werden. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass da eine Mutter also zu wenig Mitspracherecht hatte.
So ist es. Meinung, ja.
Jetzt haben wir eine Hörerin aus Lörrach, oder? Rheinfelden-Bad. Hallo? Lörrach.
Hallo, ja, hören Sie mich?
Ja, genau, wir hören Sie sehr gut. Guten Tag, schön, dass Sie anrufen.
Ja, ich habe eigentlich angerufen aus dem Grund, dass ich die ambulante Geburt gerne den Frauen, den Hörerinnen weiterempfehlen möchte. Also ich habe mittlerweile 3 Kinder.
Herzlichen Glückwunsch.
Und habe alle ambulant und auch spontan entbunden. Und ich kann dazu auch sagen, sicherlich ist jede Frau unterschiedlich und auch jede Geburt. Also ich hatte bei einer Geburt auch eine PDA. Und ich war, würde ich sagen, sehr gut auf die Geburten vorbereitet. Also habe mich im Vorfeld sehr informiert, wie die Geburt abläuft und was es für Möglichkeiten gibt, auch gegen die Schmerzen, weil ich auch eher ein ängstlicher Mensch bin. Mhm. Und was ich den Hörerinnen auch ans Herz legen möchte, ist, mit dem Partner zu besprechen, was man möchte unter der Geburt. Und dass der Partner im Zweifelsfall dann auch vermitteln kann. Und eben dann nicht solche Unterschriften wie bei dieser Hörerin vorher quasi getätigt werden. Und ich selbst war auch immer in babyfreundlichen Krankenhäusern zur Entbindung.
Und babyfreundlich, was
genau,
ist das jetzt?
Wo sehr großen Wert auf das Bonding gelegt wird. Mhm. Also dass der jungen Familie dann auch Zeit gegeben wird, sich kennenzulernen direkt nach der Geburt. Mhm. Und eben, aber mein Punkt war, die ambulante Geburt, das machen anscheinend nur 4% der Frauen. Und das bedeutet, man gebärt in der sicheren Umgebung des Krankenhauses, aber kann dann in den nächsten Stunden, 4 bis 6 Stunden, wenn alles gut geht, also wenn es der Frau und dem Kind gut geht, kann man dann nach Hause in die geschützte Umgebung.
Ah ja, und dann waren Sie wieder zu Hause. Aber dann wurden Sie da auch umsorgt, nehme ich jetzt mal an. Also hoffe ich mal.
Ja, ja, das ist auch wichtig. Also man braucht eben dann die Hebamme zur Nachsorge schon am ersten Tag. Mhm. Die kommt am ersten Tag auch 2-mal, wenn nötig. Mhm. Und dann eben täglich die ersten 1 bis 2 Wochen. Und also da sollte auch ein gutes Vertrauensverhältnis sein. Und eben Support von der Familie, von Freunden, am besten mit Nahrungsmitteln.
Ja, ne?
Das ist auch das Wichtigste für die jungen Familien. Der Partner sollte natürlich auch da sein und nicht bei der Arbeit.
Mhm. Und ja, Sie sind ins Krankenhaus gegangen und haben gesagt, gut, ich versuche das jetzt hier. Und eigentlich, wenn ich mich irgendwie gut fühle, dann nehmen wir das Baby und fahren wieder nach Hause nach ein paar Stunden. Und für den Fall, dass doch was nicht so gut klappt, dann bleibe ich dann doch hier. Das geht dann auch.
Ja, beim ersten Kind wollten wir eigentlich das Familienzimmer. Das war dann aber belegt. Und dann war unser Gedanke, wir möchten eigentlich zu dritt als Familie gerne die Nacht gemeinsam verbringen und sind aus dem Grund dann gemeinsam heimgefahren. Mhm. Und ich würde das auch wieder so machen. Und ich habe eben dann die anderen beiden Kinder auch spontan und ambulant bekommen.
Mhm. Bevor ich jetzt an unsere Experten weitergebe, muss ich nochmal fragen, wie alt Ihre Kinder jetzt sind.
Die sind 6, 4 und 9 Monate.
Oh, 9 Monate. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja gar nicht so lange her. Frau Geppert-Orthofer, haben Sie das schon mal begleitet, eine ambulante Entbindung?
Ja, ambulante Entbindung, das kam ja auch gar nicht als praktizierende Hebamme gar nicht so wenig vor. 4% klingt jetzt doch sehr wenig, aber es ist gar nicht so selten, dass Frauen und Familien sagen, dann vielleicht auch nicht gleich wenige Stunden nach der Geburt, aber dann doch vielleicht noch 6 bis 8 Stunden, sie gehen jetzt nach Hause. Das zählt dann nicht mehr als ambulante Geburt, aber das ist natürlich eine gute Möglichkeit, das erste Bonding im Krankenhaus zu machen und dann diese Familienbildungsphase weiter zu Hause fortzusetzen. Mhm. Und die Hörerin sagte das ja, mit der Betreuung einer Hebamme im Wochenbett ist es wunderbar möglich.
Das muss man halt dann vorher alles schon arrangiert, organisiert haben.
Ja, aber das machen die meisten Frauen ja.
Mhm. Ja, dann vielen Dank. Viele Grüße an alle 3 Kinder. Und danke für Ihre Geschichte. Dankeschön für den Hinweis. Jetzt haben wir Frau Rudolf aus Rostock in der Leitung.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Hallo, ich rufe an. Ich habe auch 2 Kinder und ich habe den Beitrag auch von der Frau Schneider gehört und wollte sie nur darin bestärken, dass es auch andere Möglichkeiten gibt als eine Klinik. Und ich habe meine Tochter auch in der Klinik zur Welt gebracht. Sie ist jetzt mittlerweile 11, habe mich da auch nicht so gut begleitet gefühlt und habe dann gedacht, was gibt es noch für Möglichkeiten? Man wird ja auch aufgeklärt, was noch möglich ist. Und irgendwie habe ich mich am Anfang nicht so rangetraut, über eine Hausgeburt nachzudenken und habe das dann aber durch Bestärkung der Freundin, weil sie das auch gemacht hat, dann doch gemacht. Und mein Sohn ist halt per Hausgeburt auf die Welt gekommen und ich wollte einfach mitgeben, dass es auf jeden Fall ein Gedanken wert ist, weil ich habe das als sehr beglückendes und stressfreies Erlebnis in den eigenen Räumen natürlich empfunden. Mhm. Und eben auch, wenn es um die Selbstbestimmtheit geht, ich kann halt entscheiden im Prinzip, wo gehe ich hin. Ne? Ich kann durch die Wohnung laufen, in meinen Räumen, das ist mir alles vertraut. Und da habe ich wirklich irgendwie verstanden, was eine natürliche Geburt eigentlich heißt. Mhm. Also ich konnte selber mit meinen Kräften haushalten, das war wunderschön und Also und ich kann das nur empfehlen, darüber mal sich Gedanken zu machen.
Sie hatten da eine Hebamme dann während Ihrer Geburt da?
Genau, also die hat man dann vorher angerufen, wo man gemerkt hat, es geht jetzt los. Und die hat mich ja die ganze Zeit schon im Prinzip betreut, auf die Hausgeburt hinwirkend.
Und Sie wussten wahrscheinlich auch vorher, die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die Sie gemacht hatten, dass alles in Ordnung ist. Ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt. Fragen wir doch mal gleich, Herr Professor Schaal, wie sehen Sie das denn, das Thema Hausgeburt?
Das Thema Hausgeburt muss man, denke ich, sehr wichtig und das muss man sehr intensiv diskutieren. Das Entscheidende ist, dass, und das wurde ja immer wieder betont, und das haben einige Hörerinnen ja auch berichtet, wie beglückend das sein kann. Das Entscheidende ist, die meisten Geburten laufen völlig normal ab und laufen auch komplikationslos ab. Es gibt aber Situationen, in denen Probleme auftreten, die Notfälle auftreten, und da muss rasch Hilfe geholt werden. Es gibt nun international Studien, ob dies bei der Hausgeburtshilfe möglich ist. Und da gibt es zwei Punkte, die ganz besonders hervorgehoben werden, die Voraussetzung. Das eine ist, man muss die Frauen, die die Hausgeburt wählen, müssen sehr gut ausgesucht werden. Das heißt, es muss wirklich alles optimal in der Schwangerschaft gelaufen sein. Es darf keine Risiken geben, damit auch die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, dass Komplikationen und Notfälle auftreten, sehr gering ist. Mhm. Und das Zweite ist, das wird in diesen internationalen Publikationen immer wieder betont, es ist wichtig, dass die Hausgeburtshilfe in das System der Klinikgeburtshilfen eingebunden ist. Voraussetzung oder wichtig ist, dass wenn bei der Hausgeburtshilfe eine Komplikation, ein Problem auftritt, da muss ganz rasch Hilfe stattfinden.
Dann geht's ja wirklich in Minuten
und dann muss
manchmal,
auch ganz klar sein, wo die Frau, in welchem Zeit sie sehr schnell in eine medizinische Umgebung, das heißt in ein Krankenhaus, kommen kann. Wenn diese Dinge geregelt sind, dann ist nach der internationalen Literatur es so, dass die Hausgeburtshilfe durchaus etwas ist, was man machen kann. Mhm. In Deutschland ist diese Umgebung nicht überall so. Das heißt, es ist in vielen Fällen sind die Regelungen, die Absprachen mit den Krankenhäusern nicht so, dass problemlos sofort eine medizinische Hilfe erfolgen kann. Und es gibt Situationen, die ich jetzt selber erlebt habe, dass eine Frau dann im vierten Stock ohne Aufzug in einem Altbau entbindet. Und es ist für die Sanitäter ganz, ganz schwierig, ist, die schwangere Frau dann runterzubringen und in ein Krankenhaus zu bringen. Also ja. Regelung, Hausgeburtshilfe als Vertreter der deutschen Gesellschaft sind wir sehr, sehr vorsichtig und weisen immer darauf hin, dass die Umgebungsbedingungen notwendigerweise geregelt sein müssen und wir empfehlen die Hausgeburt nicht. Aber wir verstehen natürlich, dass manche Frauen dies möchten und für sich entscheiden und dann ist es wichtig, dass diese Notfallmaßnahmen klar geregelt sind und auch, dass sofort und sehr rasch eine Hilfe stattfinden kann. Mhm. Eine Alternative zur Hausgeburtshilfe, man kann natürlich sagen, es ist wichtig, ihn in den eigenen Räumen zu entbinden. Das ist ein Aspekt, den man im Krankenhaus nicht bieten kann. Aber das Entscheidende ist, und das haben die Hörerinnen immer wieder betont, es muss eine selbstbestimmte Geburt stattfinden. Und es ist auch wichtig, dass die Frauen gut mit der Hebamme kommunizieren. Und da wäre eine Alternative zur Hausgeburtshilfe vielleicht ein sogenannter hebammengeleiteter Kreißsaal in einem Krankenhaus.
Ah, okay.
Also Vorsicht vor der Hausgeburtshilfe, wenn die Regelung mit einer Notfallsituation nicht klar getroffen sind. Das ist absolute Voraussetzung. Das ist wie beim Autofahren. Man schnallt sich an für alle Fälle, auch wenn meistens nichts passiert. Und dementsprechend sollte es auch bei der Hausgeburtshilfe sein, dass ein Sicherheitsgurt vorhanden ist.
Also es sollte auf jeden Fall dann sehr, sehr gut geplant sein. Unsere nächste Hörerin ruft an aus Werder Havel, Frau Rietz.
Ja, guten Tag. Ich hatte Ihnen eine Mail geschrieben, dass ich insgesamt 5 Kinder bekommen habe. Das erste war ein Kaiserschnitt, weil das zu früh geboren ist. Also
ich muss Sie einmal kurz darauf hinweisen, wir haben leider nicht mehr viel Zeit in unserer Sendung, wenn Sie relativ schnell zum Punkt kommen könnten. Entschuldigen Sie bitte, aber...
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man bei jeder Geburt, dass man sofort die Schmerzen vergisst.
Aha.
Immer. Und erst bei der nächsten Geburt fallen sie einem wieder ein und dann denkt man, ach ja, stimmt,
jetzt steckst
ja.
du drin, ne?
So war es. Und wenn einem dann jemand sagen würde, du kannst jetzt aufstehen und gehen, dann würde man es tun.
Ja, ich glaube, das sind auch bestimmte Hormone. Ich habe mal gehört, die wirken auch auf das Langzeitgedächtnis. Und deswegen bekommen Frauen dann auch immer noch mal ein Kind und noch mal ein Kind. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil was übrig bleibt, ist das Kind dann, ne?
Man vergisst es völlig. Man vergisst es völlig und es kommt erst wieder, die Idee kommt erst wieder, wie doll es war, wenn man wieder unter der Geburt liegt. Das war eigentlich nur mein Beitrag.
Aber das war ein sehr schöner und jetzt noch gerade am Ende unserer Sendung. Jetzt nochmal, wie heißen Ihre Kinder?
Oh, die haben schöne Namen. Undine, Delfine, Melusine, Eunike. Und mein Sohn heißt Fritz.
Oh Mensch, ja, das sind wirklich tolle Namen. Ja, also dann herzlichen Glückwunsch zu jedem Einzelnen und vielen Dank für dieses, wissen Sie was, das ist ein tolles Schlusswort. Dankeschön. Geburt, keine Krankheit, sondern ein gewaltiges Ereignis. Das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Vielen Dank an unsere Experten, an Frau Ulrike Geppert-Orthofer und an Herrn Professor Anton Schaal. Und vor allen Dingen auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz großes Dankeschön für Ihre Fragen und Anregungen. Wir haben auch viele Mails bekommen. Ich habe versucht, sie einfließen zu lassen. Leider geht unsere Sendung jetzt zu Ende. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.